Ja, also ich habe tatsächlich einen Text heute Morgen herausgesucht, der sich zwischen Tradition und Zukunft bewegt. Und der, lange bevor das klar war, dass heute eine Einsetzung stattfindet, lag mir dieser Herz für euch, dieser Gedanke schon auf dem Herzen für euch. Und ich muss dazu sagen, ich habe ja auch hier viel Tradition mit dieser Gemeinde. Wir standen hier, ihr müsst wissen, es gibt da drüben zwei Bunker unterhalb der Gebäude. Wir standen hier in dem Gebäude, haben dafür gebetet, Gott, du hast dieses Gebäude für diese Gemeinde bestimmt. Ja, also, ja. Und wir hatten natürlich das gesamte Gebäude gemeint, nicht nur hier so ein paar. Ja. Und ich habe mich mit dem Pastor der Soldatengemeinde hier regelmäßig getroffen fürs Gebet. Und wir haben damals schon gebetet für das, dass hier in Ostfildern tatsächlich Gemeinden zustande kommen. Die hatten eine sehr visionäre Sicht und haben in der Kaiserstraße tatsächlich einen Gottesdienst regelmäßig gehabt. Das heißt, es verbindet sich bei mir, da muss ich mal ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht ins Plaudern komme, auch viel Traditionsbewusstsein von dem, was hat Gott schon gegeben, was hat Gott gesagt. Und dann kommen all diese vielen Menschen hier hinzu, die tatsächlich auch über viele, viele Jahre jetzt, und wir reden mittlerweile von nahezu 30 Jahren, wo diese Menschen es auf dem Herzen gehabt haben, wir möchten, dass hier gesellschaftsrelevante Gemeinde bauen. Da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. Gesellschaftsrelevanter Gemeindebau zustande kommen. Und deswegen, das ist ja das Thema Tradition, aber ich habe so viele Gemeinden erlebt, die sind irgendwann in der Tradition hängen geblieben. Weil man kann in der guten, schönen Tradition, oh, damals hat Gott zu mir gesprochen. Und dann reden sie, wenn ich das sage, wann war denn das gestern? Nö, vor 35 Jahren. Ja, super, echt. Hey. Und dann liest du eine Bibel, da steht drin, seine Güte ist jeden Morgen neu. Ja, guten Morgen um 6. Also, das heißt, wir müssen tatsächlich auch mal gucken, ist es heute noch, hallo, heute noch da? Und deswegen, ich habe einen Text herausgesucht, der steht in Hebräer Kapitel 6. Und Hebräer werde ich nachher noch viel darüber sagen, weil das ist ein ultra herausforderndes Buch in der Bibel. Da heißt es, Menschen schwören einen Eid, um ihre Aussage zu bekräftigen. Ich lese übrigens aus der Guten Nachricht. Und um mögliche Zweifel auszuräumen. Dabei berufen sie sich auf Autorität auf eine Autorität über ihnen. Auch Gott hat sein Versprechen mit einem Eid bekräftigt, so haben wir, denen seine Zusage gelten, die unumstößliche Gewissheit, dass er sie auch einlöst. Und weil Gott niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen, auf die wir uns felsenfest verlassen können. Gottes Zusage und sein Eid ermutigen und stärken alle, die an der von Gott versprochenen Hoffnung festhalten. Diese Hoffnung ist für uns ein fester und sicherer Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste, hinter den Vorhang. Dorthin ist uns Jesus vorausgegangen. Er ist unser hoher Priester für alle Zeiten nach der Ordnung Melchisedeks. Bisher dieser Text. Zunächst mal ganz grundsätzlich. Dieser Hebräerbrief ist insofern spannend, weil man das ganze Alte Testament kennen muss und das ganze Neue Testament kennen muss, um ihn richtig zu verstehen. Es gibt enorm viel sogenannte Typologie, also Beispiele aus dem Alten Testament, wenn du da liest, ja, Ordnung des Melchisedeks, dann denkst du, was ist denn das jetzt? Wer hat denn das gefespert? Also, woher soll man das wissen, wenn man nicht die Ordnungen des Alten Testaments kennt? Und wir haben dann auch ganz viel Symbolcharakter, zum Beispiel den Tempel und dann auch tatsächlich die Frage, nach welchen Ordnungen läuft denn der Tempeldienst ab? Jetzt auf einmal kommt so ein hoher Priester. Das heißt, für uns heute im 21. Jahrhundert ist es fast nicht mehr erschließbar, wenn wir nicht den Hintergrund ein Stück weit kennen. Deswegen müssen wir hier darauf eingehen. Die Grundidee ist einfach die, und das ist, stellen wir auch fest bei uns, der Mensch braucht Sicherheit. Ich habe es gerade eben schon gesagt. Im Alten Testament sehen wir sehr viel, dass die Leute tatsächlich sogenannte Götter oder Götzen sich etabliert haben. Der Jeremia, der lässt da richtig rum und sagt, dann geht er in den Wald, hackt einen Baum ab, dann macht er da einen Götzen draus und dann nagelt er den noch fest und klaut, dass er nicht wackelt, ja. Und versucht euch dran festzuhalten. Ja, ist ja sehr weit weg. Das heißt, die Menschen haben ihre ganzen Hoffnungen, ihre ganze Zukunft hineinprojiziert in Gegenstände. Ist das insofern? Nein, überhaupt nicht. Kennt ihr das? Götter in Weiß? Kennt ihr das? Und ihr kennt das wahrscheinlich auch auf meinem Bankkonto. Neulich habe ich letzte Woche bei ChatGPT eingegeben, 100.000 Euro lege ich an, wie viel ist es in 20 Jahren noch wert? Dann sind es gerade noch 60.000. Hurra! Der Götze wird kleiner. Ist doch cool, oder? Das heißt, und dann haben wir so Dinge, dann halte ich fest an meinem Mann, ich halte fest an meinen Kindern, ich halte fest an meinem Häusle, an meinem Job, an meinem... Woran halten wir uns fest? Und das ist ja eine unglaublich wichtige Frage. Was gibt mir denn Sicherheit in Welten von Transformation, wo es Politiker gibt, wo sagen, was geht mit meinem Blitzgeschwätz von gestern an? Das ist jetzt schwäbisch, gell? Also das ist ja eine unglaublich große Herausforderung. Und dort spricht ja auch tatsächlich der Hebräerbriefschreiber hinein und sagt, Leute, ihr lebt in einer transformatorischen Zeit und wir müssen davon ausgehen, dass tatsächlich in dieser Zeit, wo der Hebräerbrief geschrieben war, entweder der Tempeldienst schon abgeschafft wurde oder gerade am Abschaffen war. Was ihr vielleicht nicht wisst, ist, dass der Tempel heute, die sogenannte Klagemauer, war nur das Fundament des Tempelplatzes von den Juden. Und Herodes hatte einen Tempel, der war etwa 80 Meter noch mal höher und oben waren goldene Spitzen drauf, mit Gold angebracht. Und als 70 nach Christus, in der Zeit, wo der Hebräerbrief geschrieben wurde, ist tatsächlich dieser Tempel wurde angebrannt und er ist förmlich explodiert und all das Gold ist runtergelaufen in die Ritzen der ganzen Steine hinein und die römischen Soldaten sind noch gekommen und haben sogar diese Steine zerbrochen. Wenn wir lesen, dass Jesus sagt, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben, dann ist diese prophetische Aussage sowas von klar in Erfüllung gegangen, das kann man gar nicht glauben. Aber mit anderen Worten, Leute, vergesst es. Da vergeht gerade was, da geht gerade was Schönes weg, etwas Liebgewonnenes. Kennt ihr das auch? Gute alte Zeit, steht übrigens schon in der Bibel drin, wer von der guten alten Zeit spricht, ist alt geworden. Ist doch voll lustig, oder? Letzte Woche war ich mit einem Freund zusammen, da sagt er, ah, du mit deinem Elektro, ja, wie kaufen wir jetzt den nächsten Elektrofahrzeug? Ah, ich am liebsten einen alten Diesel mit 300. Ja, das sage ich, super, echt. Hey. Wir erleben das doch jetzt gerade, oder? Wie schwer wir uns tun, allein schon auf der Ebene Technik, auch etwas zurückzulassen, auch mal eine Beziehung zurückzulassen. Tut mir leid, dass ich ja solche Dinge anspreche. Transformation ist immer schwer. Weil dieses Loslassen ist ein Sterbeprozess. Und dieser Sterbeprozess, der fällt uns einfach schwer. Wir klemmen wie wild, ja, und halten fest an dem Alten und sind damit auch nicht offen für das Neue. Und wir müssen verstehen, dieser Text, der spricht dort hinein und sagt, ihr lebt wahrscheinlich in einer Zeit der Verfolgung, damals im Hebräerbrief. Die hatten einen starken Bezug zum hebräischen Denken noch. Wir sind Abrahams Söhne, ja. Ihr merkt ja, dass manchmal Traditionsbewusstsein, vierte Generation Landwirte, ja, ich muss die Tradition erheben. Und jetzt brech mal das. Das ist wie ein Fluch. Das geht fast nicht. Und deswegen ist es eine unglaublich große Herausforderung, so eine persönliche Transformation zu gestalten, aber natürlich auch als Gemeinde. Und noch viel spannender ist es auch, mit theologischen Traditionen zu brechen. Zu sagen, wir haben einen Platz, wo wir nachgehen können. Erst vorgestern habe ich mit unserem Pfarrer vor Ort gesprochen und darüber gesprochen, die ganzen verwaltenden Gebäude, die man so hat als Kirche und was man da alles verwalten muss und wie die Leute oft mehr am Gebäude hängen. Und dann haben wir halt darüber gesprochen, geht es um Inhalt oder geht es um Form? Wisst ihr, ich gehe in die Gemeinde und die Leute meinen das Haus. Aber was ist Gemeinde? Was ist Gemeinde? Ist es der Raum, wo Gottes Gegenwart stattfindet, wo Begegnung unter uns stattfindet, wo die Ehre Gottes, Ehre sei Gott in der Höhe, stattfindet? Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen ist es schon nochmal etwas unglaublich Herausforderndes, wenn dir auf einmal Gebäude weggenommen wird, äußere Formen weggenommen und dann sogar deine Theologie noch in Frage gestellt wird. Ah, da stehst du doch Kopf, oder? Und deswegen ist es nicht so ohne, wenn wir hier hineinhören, dass hier tatsächlich eine neue Ordnung hervorbricht. Und wir haben im Hebräerbrief einen sogenannten Chiliasmus. Das hebräische Denken greift und macht oft in der Mitte des Textes, sagt es, dort ist die zentrale, wichtigste Aussage. Und was hier tatsächlich Jesus oder der Hebräerbriefschreiber macht, er spricht über Jesus, wie hier eine völlig neue Ordnung entstanden ist. Ich weiß nicht, diejenigen von euch, die Ostern und die Kreuzigungsgeschichte kennen, wissen vielleicht, was am Kreuz geschehen ist? Was ist mit dem Vorhang passiert im Tempel? Zerrissen. Was denn jetzt nochmal laut und deutlich? Zerrissen von wo nach wo? Von unten nach oben oder von oben nach unten? Was heißt denn das eigentlich? Aha, ist das interessant? Ist das interessant? Das heißt, da ist auf einmal früher waren Dinge vorbehalten. Früher gab es halt nur einmal am Yom Kippur, einmal pro Jahr, konnte eine Person reingehen und es wurde per Losverfahren ausgewählt und ausgerechnet, der durfte reingehen und dann im Allerheiligsten dann tatsächlich Sühne tun. Also nur Bedeckung, keine Vergebung, nur Bedeckung der Sünden für das ganze Volk. Und was heißt es, der Vorhang ist zerrissen? Jungs, Ladies, Gentlemen, alle kommen, ihr könnt selber reingehen. Was für eine zentrale, unglaubliche Botschaft. Vorher ist es den Profis vorbehalten, vorher ist es einzelnen wenigen vorbehalten, nur einer elitären Klasse. Und jetzt reden wir auf einmal tatsächlich von einem Priestertum aller Gläubigen. Also guck mal deine Nachbar an, du bist ein Priester, du bist eine Priesterin. Was für eine fröhliche Erkenntnis, oder? Weil, ja, auf die Idee kam ich noch gar nicht, so wie du heute aussiehst. Ist doch eine starke Botschaft, oder? Weil Priestertum aller Gläubigen, jetzt schauen wir natürlich eher auf unsere Unvollkommenheit, oder? Weil wenn du mich fragst, dann gucke ich ja zuerst ins Nähkästchen rein, was so alles. Ja, das ist Priestertum aller Gläubigen. Vergebung um Vergebung, Gnade um Gnade, Barmherzigkeit um Barmherzigkeit und Fürbitte für das ganze Volk vor Gott und vor Gottes Thron. Das heißt, wir haben direkten Zugang zu dem Herzen Gottes. Wow. Schon mal gehört? Was für eine starke Botschaft. Und das heißt, wenn hier tatsächlich etwas Neues anbricht, dann ist natürlich immer die Frage, inwiefern ist es schon in meinem Bewusstsein überhaupt angekommen? Ich erlebe das oft, dass die Leute fragen, ja, hast du Vergebung? Ja, Gott hat mir schon vergeben, aber ich kann mir selber nicht vergeben. Super, echt? Jetzt hier bis zum Herzen Gottes hast du Vergebung. Die letzten 2 Zentimeter musst du es halt selber geben. Weil wenn du dir selber nicht vergeben kannst, wenn ich nicht hineinwachse in das, was meins ist, dann gehört es halt mir auch nicht. Du kannst ein Erbe haben, wenn du das Erbe nicht antritt, gehört es jemand anders. Oder wenn du verheiratet bist, aber wenn du die Ehe nicht antrittst, ja. Oder was weiß ich, was es da so alles gibt. Aber das heißt doch, das ist doch eine ganz wichtige Herausforderung, in das hineinzuwachsen, das Bewusstsein zu entwickeln. Wir sind Priester anstelle Christi. Und das heißt, wir sind ein lebendiger Brief Christi an diese Welt. Christus, und wir müssen ehrlicherweise sagen, auch der Hebräerbrief kennt das. Es gab die sogenannte Krise der Parousie. Christus hat angekündigt, ich werde wiederkommen. Die neutestamentliche Gemeinde hat wirklich gewartet darauf, dass zu Lebzeiten der Apostel Christus wiederkommen würde. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, der hat gesagt, der kommt wieder. Jetzt kommt er nicht. Was machst du denn dann? Das ist eine Riesenkrise, oder? Ihr könnt es nachlesen im Thessalonicher Brief, wie das tatsächlich für die Menschen unglaublich schwierig war, weil jetzt musst du ja überlegen, ja, was heißt denn das jetzt? dann haben wir halt nur die Christen und der Christus ist nicht mehr da. Weil die haben da gewartet, dass die Herrschaft Christi auf Erden aufgerichtet würde. Und das heißt, wir haben bis heute keine Wiederkunft Christi, nur die Christen auf dieser Erde als Licht und Salz und als Priesterschaft Gottes auf diesem Planeten. Und das ist schon eine unglaublich starke Botschaft, wenn wir das nochmal verstehen. Es gibt hier ein Priestertum aller Gläubigen. Und dieses Priestertum aller Gläubigen, das ist jetzt halt auch eine spannende Frage. Wie funktioniert denn das? Und jetzt kommt da der Gedanke des Ankers rein. Der Anker unserer Seele. Die Bibel kann übrigens auch Seelsorge. Ich bin sehr viel im Bereich Coaching unterwegs und da gibt man den Leuten immer wieder nach einem Seminar so einen Stein. Gehen Sie mal raus und suchen Sie sich einen Kieselstein und dann nehmen Sie ihn in die Hand und Sie als Manager halten Sie dann in der Hosentasche, wenn Ihr Chef Sie mal wieder niedermacht, dann können Sie sich diesen Stein in die Hand nehmen und dann fühlen Sie sich wieder stark, ja? Weil es ein Anker ist für unsere Seele. Die Bibel kennt es übrigens auch. Tatsächlich, dass wir brauchen einen Anker. An was halte ich mich fest, wenn im Moment alles zerfällt? Gesundheit, das Bankkonto, der Job, Beziehungen, woran halte ich mich fest? Und das sind dann schon interessante Fragen, wo gibt es noch Halt, wenn ich mich im freien Fall befinde? Und jetzt muss ich halt mit euch mal geschwind aufs Wasser gehen. Wisst ihr, wenn du auf dem Wasser bist, da bewegt sich nicht nur die Welle, sondern bewegt sich der Wind und dann kommt noch die Welle. Und dann versuchst du dich irgendwo festzuhalten und shit, das bewegt sich auch noch. Ja? Und dann ist halt klar, wenn sich alles bewegt, irgendwann wird es so schlecht. Oder du weißt, was geschieht. Und ich sage meinen Ingenieuren und Buchhaltern immer, du musst mitschwingen. Ja, wie geht denn das? Jetzt muss man wissen, man kann einen Anker tatsächlich versenken ins Wasser. Den schmeißt man einfach ins Wasser rein und dann kann das Boot swoyen. Ihr könnt den Rest der Bibel, der Predigt heute Morgen vergessen, aber denkt an den Begriff swoyen. Was ist swoyen? Swoyen heißt, du schmeißt den Anker ins Wasser und dann gräbt er sich zunächst mal leicht ein. Und was passiert, wenn Wind kommt? Nein, der wird nicht rausgerissen, der gräbt sich tiefer ein. Haha, das ist ja jetzt voll lustig, gell? Also das heißt, der Wind zieht dich weg und ist wie so ein Flug, der geht immer tiefer runter. Und jetzt musst du dir vorstellen, jetzt kommt ein Sturm, was passiert mit einem Anker? Der geht erst recht noch tiefer. Und jetzt dreht der Wind, was passiert jetzt? Dann drehst du dich buchstäblich um diesen Anker rum und du kannst swoyen, du kannst mitschwingen. Was für ein unglaublich schönes Bild für unsere Zeit, oder? Könnt ihr mir sagen, wo die politische Richtung in Deutschland in Zukunft hergeht? Jetzt machen wir keinen Politiker heute auf, aber es kann mal rechts, mal links, mal geradeaus, was weiß ich, wo die Leute hinmarschieren. Versteht ihr? Wir haben übrigens 2/3 der Gesellschaften weltweit sind schon Autokratien. Und wir sind geradewegs auch auf dem dahin. Meine Schwester lebt in den palästinensischen Gebieten. Und dann kriegt man das mal mit, versteht ihr? Und dann ist die Frage, woran hältst du dich denn fest? Oh, das war doch seitdem nicht so, ja? Genau. Woran habe ich fest? Woran habe ich Halt? Und wir müssen schon klar verstehen, es gibt vorgestern erst waren die Demonstrationen, wir brauchen keinen König. Die Bibel sagt sehr klar, ihr braucht keinen König, ihr braucht Gott. Ihr braucht Gott. Wir brauchen einen Anker hinter dem Vorhang. Und hinter dem Vorhang bedeutet zutiefst, jenseits dieses Traditionsbewusstseins, in dem Herzen Gottes bin ich verankert. Dort verschaffe ich mir Stabilität, wenn alles wegbricht. Und dort bekomme ich auch Trost und Zuversicht und ich kann festhalten. Hinter dem Vorhang ist auch ein bisschen, oder ein Vorhang hat ja immer was Verborgenes. Das ist diese tiefe Intimität, die ich mit meinem Gott habe, wie wir auch sehen können bei einem David zum Beispiel, wo er sagt, mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Er hat im Geheimen den Bären und den Löwen erschlagen, ja. Aber das hat ihm Stabilität gegeben, um als König dann später aufzutreten. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, was wir verstehen, wenn wir jetzt in die Zukunft denken. Und der Paulus, der sagt es sehr klar, wir brauchen eine Hoffnung. Deswegen reduziert er auch alle seine Messages auf 3 Botschaften, auf 3 Worte, Glaube, Hoffnung und Liebe. Und alle drei Begriffe sind tatsächlich, hätte ich heute Morgen übrigens auch sagen können, gell? Glaube, Hoffnung, sind zukunftsgerichtet. Ohne Glaube, ohne Hoffnung kannst du nicht in Zukunft gehen. Und ohne Liebe, da ist ein bisschen sauer. Gell? Also ohne Liebe geht's nicht, können wir nicht. Es ist auch so, dass wir wissen im Bereich Transformation und Veränderung, nur was wir lieben, wird sich verändern. Und das wünsche ich euch auch als Gemeinde, dass ihr ein Bewusstsein habt. Wir brauchen eine tiefe Liebe zu Gott. Und wenn ich Gott liebe, dann kann ich auch meinen Nachbar lieben. Und wie es der erste Johannesbrief sagt, wie können wir behaupten, wir lieben Gott, wenn wir den Menschen nicht lieben, den wir sehen? Den Gott, den wir nicht sehen, zu lieben, ist doch eine Herausforderung, oder? Und zu sagen, ich liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, und von allen meinen Kräften. Und deswegen, wir machen uns kein Bildnis mehr, wir machen uns keine Götzen mehr und klopfen dann noch irgendwelche Nägel rein, dass die nicht wackeln, sondern wir glauben an Gott, der unsere Zuversicht ist und unsere Hoffnung. Im Namen Jesu. Amen.